Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sendung, die auf einen beeindruckenden Gedichtband des Niederländers Marieke Lukas Reinefeld schauen wird, auf eine Geschichte von Tina Pruschmann, die in den Staatszirkus der DDR entführt. Und zu Beginn haben wir die traurige Pflicht zu vermelden, dass die Bildhauerin, Keramikerin, Bühnenbildnerin und Autorin Gunilla Palmschärner-Weiß am vergangenen Sonntag im Alter von 94 Jahren in Stockholm gestorben ist. Gunilla Palmschärner-Weiß wuchs in Österreich, Schweden und den Niederlanden auf. Sie war von 1964 bis zu seinem Tod 1982 mit dem deutsch-schwedischen Autor, Dramatiker, Maler und Filmemacher Peter Weiß verheiratet, lebte aber bereits seit 1952 mit ihm zusammen. Sie spielte in dessen Filmen, gestaltete Bühnen und Kostüme für seine Dramen und inszenierte 1982 gemeinsam mit ihm die Uraufführung seines Stückes »Der neue Prozess«. Erst vor wenigen Wochen wurden ihre Erinnerungen veröffentlicht im Berliner Verbrecherverlag und Ulrich Rüdenauer hat das Buch gelesen.
In Schweden eröffnet der Name Palmschärner einen gewaltigen Hallraum. Die Familie ist tief verankert in der politischen und kulturellen Geschichte des Landes. Ein Who is Who der adligen Gesellschaft Schwedens im 19. und 20. Jahrhundert. Dieser Familie entstammt Gunilla Palmschärner väterlicherseits. Mütterlicherseits gab es den Urgroßvater Peder Herzog, der aus Deutschland nach Schweden emigrierte und dort Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Verleger avancierte. Als Gunilla Palmschärner den damals noch unbekannten Maler und späteren Filmemacher und Schriftsteller Peter Weiß 1952 kennenlernte, spielte diese Herkunft sogleich eine Rolle. Weiß, ausgestattet mit dem klassenbewussten Dünkel gegenüber der Welt des Adels, sagte als erstes zu ihr:
»Wohl auf einem Landsitz geboren. Was erwidert man darauf? Ich erzählte von meiner Arbeit und meinen Zukunftsplänen, auch etwas über meine Herkunft, über die Länder, in denen ich gelebt habe, ein wenig über den Krieg in Holland und über meine politische Haltung. Ich erzählte ihm, ich hätte unter Marx' Namen den Umschlag von André Bretons Buch Nadja gemacht. Peter wunderte sich darüber, dass ich es überhaupt gelesen hatte.« Es stellte sich heraus, dass André Bretons Nadja zu Peters Lieblingsbüchern gehörte.
Es muss viel zu erzählen gegeben haben an diesem Tag der ersten Begegnung mit Weiß, denn die 1928 in Lausanne geborene Gunilla Palmschärner hatte mit ihren gerade einmal 24 Jahren schon einiges erlebt. Sie wuchs als Tochter der Ärzte Kohle Palmschärner und Vera Herzog in verschiedenen europäischen Ländern auf. Nach der Trennung der Eltern ging es mit dem holländischen Stiefvater nach Wien, Kitzbühel, Berlin, Rotterdam und schließlich nach Stockholm. Es handelte sich nicht nur um eine turbulente Familiengeschichte mit allerlei Verwicklungen, Streitigkeiten und Eitelkeiten. Es war natürlich auch eine herausfordernde historische Epoche. Krieg, Bombardierungen, ein unstetes Hin und Her. Zugleich war es eine befruchtende Zeit. Die Sprachen flogen Gunilla nur so zu. Als Kind beherrschte sie bereits Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Und nach dem Krieg war sie tatsächlich eine europäische Frau, wie ihre nun erschienenen Memoiren heißen. Sie hatte Kunsthandwerk studiert, feierte mit ihren Keramiken Erfolge, heiratete sehr früh den Grafiker Marc Sylvain, mit dem sie in Paris einen bohemistischen Lebensstil pflegte. Die Ehe währte allerdings nicht lange und die Begegnung mit Peter Weiß 1952 gewann in verschiedener Hinsicht große Bedeutung. Als sie sich nach dem Kennenlernen auf dem Jahrmarkt und der durchaus lebhaften Unterhaltung verabschiedeten, rief Peter Weiß ihr nach:
»Wenn wir einmal eine Tochter bekommen, soll sie Nadja heißen.«
Gunilla Palmschärner und Peter Weiß werden ein Paar. Sie heiraten 1964. Die Tochter Nadja aber sollte erst 20 Jahre nach dem ersten Gespräch der beiden zur Welt kommen. Eine europäische Frau erzählt in großen Bögen von Palmschärner Weiß' Herkunft, von ihrem intellektuellen Werdegang, ihrem Verständnis von Kunst und den unzähligen Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Personen der Zeitgeschichte. Auch die Biografie von Peter Weiß bekommt angemessenen Raum. Bevor er auf Deutsch zu schreiben beginnt, hat er nicht nur eine Karriere als Maler hinter sich, sondern auch als Autor von Romanen, die er auf Schwedisch veröffentlicht hatte. Zusammen sind die beiden, das erfährt man unter anderem aus diesem Buch, mehr als zwei einzelne Künstler. Sie regen sich gegenseitig zu Arbeiten an, werden zu politischen Kommentatoren ihrer Zeit, verstehen sich als Linke, reisen in den 60ern nach Kuba und Vietnam. Gunilla Palmschärner-Weiß entfernt sich zusehends von ihrer ursprünglichen Tätigkeit als Keramikerin und widmet sich mehr und mehr dem Bühnenbild am Theater. Sie arbeitet viele Jahre mit Regisseuren wie Ingmar Bergman, Fritz Kortner und Peter Brook zusammen, ist weltweit an bedeutenden Inszenierungen beteiligt. Die Eheleute Palmschärner-Weiß finden sich als Protagonisten inmitten der gesellschaftlichen Debatten ihrer Gegenwart wieder. Sie haben Umgang mit Paul Celan, Samuel Beckett oder Louis Buñuel. Später werden sie dann auch in den Kreis der Gruppe 47 und die hitzigen Diskurse rund um 68 eintauchen. Und die emanzipierte Gunilla Palmschärner-Weiß wundert und ärgert sich zuweilen über die noch sehr starren Rollenbilder, denen sie gerade in Deutschland begegnet.
Kurz darauf erfuhr ich von einem Umstand, der mich sehr enttäuschte. Im Programm zum Stück Marassat stand, Peter hätte das Bühnenbild entworfen und nicht ich. Die Theaterleitung fand das so rührend, dass seine Ehefrau mitgeholfen hatte. Wie hätte ich denn ahnen sollen, dass ich den Programmtext hätte kontrollieren müssen? Es war, als wäre man wieder ins 19. Jahrhundert katapultiert worden, wo die Frau der dienstbare Geist war und der Mann ihr Werk mit seinem Namen signierte. So etwas wäre 1964 in Schweden nicht passiert.
Eine europäische Frau ist Kulturgeschichte, Bildungsroman, Künstlerbuch und Lebenserinnerung in einem, geschrieben in einem besonnenen, reflektierten, man könnte auch sagen, altersweißen Gestus. Die Porträts der vielen Menschen, denen Gunilla Palmschärner-Weiß in ihrem Leben begegnete, sind pointiert und lebendig zugleich. Sie überblickt fast ein ganzes Jahrhundert und mit der Vorgeschichte ihrer Ahnen sogar noch mehr. Was diese umfangreiche, von Jana Hallberg souverän übersetzte autobiografische Schrift erfreulicherweise nicht ist, das Werk einer Autorenwitwe. Dafür war Gunilla Palmschärner-Weiß von Anfang an viel zu unabhängig, eigensinnig, kreativ und politisch engagiert.
Ulrich Rüdenauer über Gunilla Palmschärner-Weiß, eine europäische Frau, aus dem Schwedischen von Jana Hallberg, Verbrecherverlag Berlin. Sie hörten eine Wiederholung anlässlich des heute bekannt gewordenen Todes von Gunilla Palmschärner-Weiß, die vorgestern im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Marieke Lukas Reinefeld ist der Shootingstar der niederländischen Literatur. Sein Debütroman auf Deutsch »Was man sät« wurde im Jahr 2020 mit dem International Booker Prize ausgezeichnet. Im Jahr 2021 stand der weiße und nicht-binäre Autor im Mittelpunkt einer Debatte, in der es darum ging, ob auch Weiße die Literatur nicht weißer AutorInnen übersetzen dürfen, und lehnte schließlich ab, Amanda Gorman ins Niederländische zu übertragen. Seine Lyrik ist auch eine Suche nach geschlechtlicher Identität und eine Auseinandersetzung mit den Problemen, die sich daraus ergeben, was sein Band Kalbskummer Phantomstute außerdem noch mit Rembrandt gemeinsam hat, weiß Alexandru Bulutz.
Marieke Lukas Reinefelds gesamte Dichtung ist seit jeher ein wildwucherndes, überwältigendes Gewächs. Und diese Dichtung lässt gelegentlich durchblicken, dass diese Wildheit ein bewusstes poetisches Konstrukt ist. In Läusemutter etwa geht es um Rausch, um Alkohol und Gleichgewichtsverlust.
Die Feier wird wilder, wenn wir die Gäste hin und wieder wie Biergläser an den Rand schubsen und nicht mehr dazu imstande, die Balance zu ziehen oder im Gegenteil aufrecht zu bleiben, um dem Verschmelzen von Alkohol und Melancholie auf den Grund zu gehen. Wir verpassen den Möbeln Socken gegen Kratzer im Linoleum, damit niemand die Feier wiederfindet, bis die Schaumkronen nur noch aus Luft bestehen und wir sie wohl oder übel beschweren müssen. Jemand sagt, Melancholie sei eine Läusemutter, und wie sehr wir uns danach zurücksehnen, dem Moment, in dem fremde Finger uns durchs Haar kraulen und sich so viel sanfter einen Weg bahnen als die der eigenen Mutter.
In diesem Gedicht ist Reinefelds Arbeitsweise im Kern enthalten. Epische Ausschweifungen, strophenlange Sätze, Verse, die nur der Satzspiegel begrenzt, klassische Vergleiche und eine stark assoziative Bildführung. Diese Verfahrensweise gilt für das Debüt Kalbskummer von 2015 wie auch für den Folgeband Phantomstute aus dem Jahr 2019. Hier liegen sie zweisprachig abgedruckt zwischen zwei Buchdeckeln. das leuchtet ein, denn sie sind formal wie inhaltlich recht homogen, was sich bereits an den Titeln zeigt. Kalb und Stute sind ein erster Hinweis auf das Landleben, in dem eine Reihe von Gedichten verankert ist, sowie auf die literarische Nutzbarmachung des Tierreichs. Gleich am Anfang des Buches wird die Schnecke eingeführt, an der die These verifiziert wird, wonach
das Zuhause keine bestimmte Stelle ist, sondern ein Wohlbefinden.
Der Wunsch, es sich in einem Wohlbefinden heimisch zu machen, was bisweilen nur mit Hilfe von Trazodon gelingt, prägt fortan die Gedichte. Reinefeld wurde 1991 im niederländischen Nord-Brabant geboren und wuchs auf einem Bauernhof in einer calvinistischen Familie auf. Kalbskummer, Phantomstute kann auch als autofiktionaler Text gelesen werden. Eltern, Großeltern, Geschwister, diese Figuren kommen allesamt vor. Das Ich, das sich in den Gedichten als weiblich identifiziert, erinnert sich zurück an Kindheit und Jugend und orientiert seine Identität an den Lebensformen und Lebensweisheiten seiner Familienangehörigen. Das tut es in einem Spiel von Anpassung und Widerstand. Das Familienpanorama stellt sich als eine um Kummer und Trauer kreisende Passionsgeschichte dar, die auch die Suche nach geschlechtlicher Identität umfasst. In Formen des Aufbrechens werden die Geschlechtsneutralität von Raupen sowie Methoden zur Hormonbekämpfung unterstrichen. Reinefeld, der seit diesem Jahr die Pronomen he, him verwendet, dekonstruiert auch die geschlechtliche Binarität. Die entsprechende Hauptmetapher ist die des verwischenden Regens in was es schafft und was nicht.
Auf jedem Platz machen sie dir vor, wie du zu werden hast und wie nicht. Verewigen dich mit Straßenkreide auf dem Pflaster. Aber du weißt, dass der Regen es, das weißt du.
Je weiter man in der Lektüre fortschreitet, desto gebannter ist man von dem, was folgt. Die originelle Metaphernfindung und die Musikalität der tänzelnden Sätze Reinefelds, der es nicht versäumt, Tanz und Musik gebührend zu würdigen, überzeugen vollends. Kalbskummer, Phantomstute erinnert nun stark an Rembrandts geschlachteten Ochsen, den einige als gekreuzigten Christus auslegen. Reinefeld ist hin und her gerissen zwischen den Perspektiven von Täter und Opfer, Kreuzigendem und Gekreuzigtem, eine Zerrissenheit, die gleich im ersten Gedicht des Bandes etabliert wird.
Endlich zur Ruhe gekommen, weinst du Wein, bis es nicht mehr um das überfahrene Schaf geht, sondern darum, wer den Fahrer tröstet.
Alexandro Bulutz hat vorgestellt Marieke Lukas Reinefeld, Kalbskummer, Phantomstute aus dem Niederländischen von Ruth Löbner, Surkamp Verlag Berlin, 223 Seiten, 25 Euro. Und vom Westen geht es nun in den Osten. Die Schriftstellerin Tina Puschmann wurde 1975 geboren, sie wuchs in Thüringen auf, lebt heute in Leipzig und formuliert auf ihrer Website eine eindeutige Absicht ihres Schreibens. Da heißt es, Zitat, meine Texte spielen im Osten, weil ich glaube, dass es dort literarisch noch Dinge zu erledigen gibt. Nun ist mit Bittere Wasser ihr zweiter Roman erschienen. Er führt unter anderem in eine ostdeutsche Bergbauregion und in die Welt des Staatszirkus der DDR. Bettina Baltschew stellt das Buch vor.
Judy und Hollerbusch heißen die beiden Elefanten, die im Staatszirkus der DDR auftreten. Das Mädchen Ida ist gerade ein halbes Jahr, als ihr Vater Georg sie über das Zirkusgelände trägt und ihr die beiden Tiere vorstellt. Es ist das Jahr 1975. Idas Mutter, eine gefeierte Trapezkünstlerin, wäre lieber kinderlos geblieben, um ihre internationale Karriere nicht zu gefährden. Doch nun verbringt Ida die ersten Jahre ihres Lebens in einer glitzernden Welt, in der wenig an den realistischen Sozialismus erinnert, der jenseits des Zirkuszelts das Leben bestimmt.
Das Gelände versinkt im Schlamm. Nur eine Reihe aufgebockter Sattelschlepper mit den Schriftzügen Busch, Eros, Berolina leuchtet gleißend weiß aus dem verwaschenen Braun, Grau und Schmutzgrün des Novembernachmittags. Überhaupt ist der Zirkus der wohl einzige Ort in einem Land, das optisch nicht viel hergibt, an dem all das sein darf. Strassbesetzte Kostüme mit Silberfransen, Galawagen und Goldräder, bunte Drachen aus Pappmaché.
Und weil ein Zirkus immer auf Wanderschaft ist, reist Ida mit den Eltern auch in die Ukraine und freundet sich dort mit der Familie eines Tierarztes an. Doch dann muss sie allein ins Erzgebirge zurückkehren, um zur Schule zu gehen. Sie lebt bei der Großmutter im fiktiven Ort Tann, der auch einmal glitzernde Jahre kannte. Doch die liegen lange zurück, auch wenn die Großmutter sie in ihren Erzählungen immer noch gern heraufbeschwört.
Das modernste Kurhaus im Land gab es in Tann an der Aach, stell dir vor. Und die Bahn, die fuhr von Berlin und Hamburg direkt nach Tann. Die Leute sind morgens in Berlin in den Zug gestiegen, haben sich hier ins Bad gelegt, saßen dann beim Trölsch im Café Trutilo und weil die Frau vom Trölsch aus der Ostmark war, gab es das alles mit Wiener Schmäh. Jeder wusste, wo Tann war. Die stärkste Radonquelle der Welt.
Sehr ausführlich erzählt Tina Bruschmann in ihrem Roman Bittere Wasser die Geschichte von Tann nach, das an Bad Schlema erinnert, wo heute wieder mit der Radontherapie geworben wird, nachdem hier zu DDR-Zeiten vor allem Uranerz für die Sowjetunion abgebaut wurde. Ende der 1980er Jahre jedenfalls scheint die Zukunft von dort aus nur noch eine Himmelsrichtung zu kennen. Doch als Ida auf einem Punkkonzert das Mädchen Jacke kennenlernt, kommen ihr Zweifel.
Warum willst du in die Tundra und nicht in den Westen wie die anderen? Durch einen Zaun? Was gibt es denn da? Modern Talking, Jakobs Krönung und Helmut Kohl? Kick mich doch mal an, sagt sie und ihre Pupillen flackern. Ida starrt auf die Plaketten und die Klokette, die sie um den Hals trägt.
Statt ihr Glück im Westen zu suchen, geht Ida wieder in die Ukraine, denn dorthin sind Judy und Hollerbusch, die beiden Zirkuselefanten, mittlerweile verkauft worden. Im Zoo von Kiew wird Ida ihre Pflegerin und lebt lange beim Tierarzt Yevhen. Der hat seine Frau nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl an den Krebs verloren. Yevhen wird Idas Liebhaber, fragt sie aber auch, was sie eigentlich vom Leben will. Als sie darüber nachdenkt, ist sie bereits nach Tann zurückgekehrt, denn der Vater ist krank und in ihrem Bauch rührt sich ein ungeborenes Leben. An Kiew erinnert sie sich als einen Raum des Übergangs.
Und alle in diesem Transitraum schienen gewusst zu haben, welcher Ausgang der richtige wäre. Außer Ida. Ida war wie gemacht für dieses Dazwischen.
Tina Bruschmann schlägt einen weiten Bogen, sowohl zeitlich als auch räumlich. Vom 19. Jahrhundert bis in die ostdeutsche Gegenwart, vom Erzgebirge bis in die Ukraine. Da wird sehr viel Stoff verhandelt, um nicht zu sagen zu viel. Die Geschichte des Staatszirkus der DDR, die Vergangenheit und Gegenwart des Kurortes Tann, die nach Geborgenheit suchende Ida mit ihren abwesenden Artisteneltern und schließlich die Ukraine im Umbruch. Ein Thema, das durch die aktuellen Ereignisse unverhofft eine besondere Wirkung entfaltet. Hier hätte man sich etwas mehr Konzentration auf ein oder zwei Erzählstränge gewünscht. Dennoch ist Tina Bruschmann mit Bittere Wasser ein eindringlicher Roman gelungen, der in seiner Balance zwischen Gesagtem und Nichtgesagtem auch sprachlich überzeugt. Die Autorin erzählt ostdeutsche Geschichte aus der Perspektive einer Generation, die in das wiedervereinigte Deutschland hineingewachsen und trotz aller Verheißungen von einer gewissen Verlorenheit geprägt ist. Weil das Land ihrer Herkunft nicht mehr da ist, weil die Eltern mit ihren erschütterten Biografien keinen Halt bieten können, weil die Zukunft unsicher ist. Damit schließt Bittere Wasser an Romane jüngerer Autoren an, wie zum Beispiel die von Lukas Rietschel oder Matthias Jügler. Wie sie wartet allerdings auch Tina Bruschmann nicht mit endgültigen Erklärungen auf, sondern beschreibt ostdeutsche Biografien in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit. Genau darin liegt die literarische Kraft ihres Romans.
Bettina Baltscheff über Tina Bruschmann, Bittere Wasser, Rowohlt Verlag Hamburg, 288 Seiten, 22 Euro. Und so kommt diese Büchermarktsendung zu ihrem Ende. Nach den nun folgenden Nachrichten begrüßen Sie die Kollegen von Forschung Aktuell, wo der außerirdische IT eine Rolle spielen wird. Die Moderation hat dann Christiane Knoll und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.